liegt denn eigentlich ein Fehler im System? Die Systeme der Welt zerbrechen gerade, das Bildungssystem, die Arbeitswelt, und vielleicht brauchen wir mehr Fehler im System, die diese Systeme neu aufbauen. Bis ich 20 war oder 22 war, habe ich mich für mein Leben geschämt. Also ich bin aufgewachsen im Flüchtlingsheim und im Nachhinein hat mich halt das Leben auf all das vorbereitet, was ich heute mache. Den großen Konzernen gibst du Menschen Compensation Packages, um sie zu kompensieren für mangelnden Sinn. Weil Compensation Package heißt nichts anderes, als wir kompensieren dich. Die Leute bekommen Firmenautos, sie bekommen Aktienoptionen, sie bekommen die Aktienoptionen, wenn sie 4 Jahre dabei bleiben. Sie bekommen das nächste Upgrade auf das nächste Auto, aber nur, wenn sie noch 1,5 Jahre dabei bleiben. Das ist ja wie den Tieren im Zoo die Karotte hinhalten und sagen, wenn du brav tanzt, bekommst du die Karotte.
Ali Malocci, unser heutiger Gast, ist ein wahres Kraftpaket und eine große Inspiration. Es ist unmöglich, in wenigen Sätzen zu beschreiben, was Ali alles macht. Ihn in eine Schublade zu stecken, geht nicht. Ali hat Computer Science studiert, ist in einem Flüchtlingslager aufgewachsen, war ein stotternder Schulabbrecher und hatte über 40 Jobs, bevor er zu einer hochrangigen Position in der Tech-Branche aufstieg. Danach gründete er das Unternehmen WatcherDo, eine Video-Job-Orientierungsplattform mit der Mission, jungen Menschen zu zeigen, was im Leben wirklich zählt. Ali vermittelt Führungskräften Klarheit, gibt Jugendlichen Orientierung und hilft Menschen dabei, ihrem Ruf zu folgen. Mit über 140 Speaker-Auftritten zählt Ali zu den einflussreichsten Impulsgeber Europas. Die Financial Times sagt über ihn, Ali bereitet die junge Generation auf Jobs vor, die es noch gar nicht gibt. Ich freue mich auf ein sehr spannendes Gespräch. Herzlich willkommen bei Human Elevation, der Podcast für deine persönliche Weiterentwicklung, neue Perspektiven und ein Leben, das du wirklich liebst. Mein Name ist Patrick Reiser und ich bin dein Gastgeber. Yes, Ali, 150 Speaks im Jahr hast du. Krass.
Ja, hat mich auch gewundert, dass mein Team dann irgendwann mir gesagt hat, du Ali, jetzt hast du schon die 100. hinter dir. Letztes Jahr, und ich habe gesagt, und es war aber erst vorm Sommer. Und ich habe mir gedacht, fuck, echt jetzt? Die Wahrheit ist, ich beschreibe das immer so, wenn ein Fisch in seinem richtigen Wasser schwimmt, sagt auch kein Mensch mehr zu dem Fisch, hey, jetzt schwimmst du 24 Stunden im Wasser, was ist los mit dir? Ja, der würde auch nie sagen, fuck, ich bin jetzt 10 Stunden schon im Wasser, ich bin so müde, ich muss an Land. Und ich wollte als Kind immer der größte Lehrer der Welt werden, der Kindern was erklärt und Erwachsenen etwas erklärt. Und jetzt bin ich dort angekommen und solange ich das wirklich mache, die auch nur die Dinge annehme, die wirklich zu mir gehören, habe ich genug Kraft dafür. Wenn ich Dinge annehme, wo mein Ego sagt, geil, große Bühne, die will ich haben, für mich selbst. Ist mir egal, wer da drin im Publikum ist. Ich will dort dominieren auf der Bühne. Wenn das passiert, verliere ich meine ganze Energie und werde sehr schnell krank.
Wow, das merkst du dann direkt.
Wenn du ein paar Mal zu Hause gelegen bist und dir gedacht hast, shit, warum ist meine Energie plötzlich weg? Und du sprichst mit einigen großartigen Lehrern und Lernern, dann bekommst du einen Spiegel und merkst, es ist nicht so, ich bin nicht erleuchtet worden und habe gemerkt, oh, das mache ich für mein Ego, sondern du bekommst einige Schicksalsschläge. Du bekommst links und rechts einige Ohrfeigen und merkst dann, okay, das möchte ich jetzt doch vermeiden. Ich sollte lieber bei dem bleiben, was meins ist.
Das nehme ich auch wahr. Ich nehme das auch wahr. Im Leben, wenn ich zurückschaue, gab es immer so Momente, wo ich versucht habe, Dinge zu erzwingen. Kennst du das, wo du einfach versuchst,
natürlich,
mitbrechen und alles durchboxen? Und gibt es so einen feinen Sweet Spot, wenn du den überschreitest, dann schickt dir das Leben Lektionen und die sind schmerzhaft.
Die sind immer schmerzhaft, ja. Ich habe auch erlebt, alle reden ja heute von Tun und Sein. Und mein Leben lang habe ich mir gedacht, was meinen die mit alle Sein? Ja. Und dann habe ich es einfach für mich definiert und das Tun ist, wenn die Trigger, deine Motivation von außen kommt. Du siehst das bei jemand anderem, du möchtest jemanden übertrumpfen, denkst dir, dann will ich der Erste sein. Und im Sein kannst du genauso leisten, du kannst genauso liefern, du kannst genauso hustlen. Allerdings, der Antrieb ist ein ganz anderer. Das ist so ein inneres Licht, das dir sagt, hey, da ist die Freude, da geh hin, probier es aus. Und diesen Switch hinzubekommen war nicht leicht, weil wir haben schon eine Gesellschaft, die immer neben dir steht wie bei einem Rennpferd und sagt, weiter, weiter, yes, das ist Einsatz. Du arbeitest dich verrückt, du brennst fast aus und alle sagen, yes, das ist der Hustle-König und so weiter. Und da muss man halt aufpassen. Vielleicht kommt es mit dem Alter bei mir, ich weiß es nicht. Vielleicht kommt es, seit ich verheiratet bin, ja. Vielleicht kommt es wegen ein paar Schicksalsschlägen. Und vielleicht auch, weil ich dann begonnen habe, viel Zeit in der Stille zu verbringen. Und in der Stille hast du eigentlich alle Antworten, wenn du ganz ehrlich zu dir bist, ja.
Stille ist powerful.
Stille ist die stärkste Kraft der Welt. Die Menschen glauben, dass Stille leise ist.
Ja.
Nur sie halten es nicht aus, weil es so laut ist.
Mhm.
Ja, das habe ich gemerkt. Und die Zeit muss man sich halt auch geben.
Ja, wichtig, wichtig. Wie nimmst du dir die Stille? Was machst du dafür?
Also früher wurde ich immer gezwungen zur Stille, weil eben mein Körper nicht mehr mitgemacht hat, weil irgendwas passiert ist. Oder kennst du das, wenn du plötzlich einen Menschen verlierst, den du so sehr liebst? Plötzlich ein Freund verstirbt, jemand in der Familie, und plötzlich ist das diese Leere, diese Stille. Wo du plötzlich so eine Art Rechnung vom Leben bekommst, was ist wirklich wichtig. So, jetzt möchte ich nicht immer warten, bis es so weit kommt. Das heißt, was ich tue, ist, ich habe gelernt, im Alltag diese Momente, wo ich plötzlich warten muss, wirklich zu genießen. Also wenn ich im Flugzeug sitze, alle hauen sich die Kopfhörer rein, arbeiten sofort, ich genieße es. Ich sitze da drin in kompletter Stille, in kompletter Ruhe. Wenn ich in einem Stau bin, mache ich das. Allerdings, ich arbeite auch nur mal 4 Tage die Woche. Das heißt, einen Tag habe ich nur für mich und ich gehe wandern, ich gehe in die Natur. Also was immer funktioniert, ist die Natur und das Wasser.
Wasser, Natur.
Also
rausgehen.
Ja. Also für die Leute, die gerade nur zuhören, ich bin hier gerade wirklich auf dem schönsten Ort der Welt mit Blick auf Wasser, Natur. Und ich habe gemerkt, dass ich als Kind habe ich viel Zeit alleine verbracht mit mir selbst. Und dort hatte ich eigentlich schon alle Bilder meiner Zukunft. In meiner Kindheit habe ich so viel Zeit mit mir selbst verbringen müssen. Das heißt, ich war in der Stille, aber es war nicht schlimm. Und dann als Erwachsener sich daran zu erinnern, hey, da war doch dieser Ort in deiner Kindheit, wo alles klar war. Und ich glaube, zur Stille muss man sich aber auch zwingen. Weil wenn du ein bisschen Dinge tust, die halbwegs gut sind, das wirst du selber kennen, wird jeder was von dir wollen. Ich will nicht gar nicht wissen, wie viele Nachrichten du jeden Tag bekommst. Das heißt, ich sage den Menschen immer, wenn du in deinem Job erfolgreich bist, wird es nicht den Tag geben, an dem keiner mehr was von dir will. Wenn du deinen Job gern tust, werden immer mehr Menschen an dir anzapfen und du musst es managen, deine Zeit zu haben. Bei mir im Kalender weiß mein Team, ich nehme alle 6 bis 10 Wochen eine Woche frei.
Wow.
Da darf sich auch niemand aus meinem Team bei mir melden. Außer die Hütte brennt, aber das passiert nicht, weil ich bin kein Herzchirurg.
Aha.
Musste ich auch erst lernen, das zu machen. Das sind so, anstatt zu warten, dass ich irgendwann später Urlaub mache, mache ich jetzt alle 6 bis 10 Wochen, 1 bis 1,5 Wochen, steht nichts im Kalender und dann schaue ich, was ich mache.
Geil, auch gut für deine Kreativität. Ha?
Hey, ich sag dir, in der Zeit bekomme ich mehr Antworten auf meine Probleme, als wenn ich die vierfache Zeit in einem Meetingraum sitze mit Menschen und versuche, Antworten zu finden.
Ja, Leute denken immer, jetzt müssen wir noch mehr machen.
Ja, dabei, das funktioniert nicht.
Zurück und mehr in die Stille. Finde ich sehr interessant. Also zwei Dinge finde ich gerade sehr interessant. Wenn du sagst, du arbeitest nur 4 Tage und dann eben alle 9, 10, 11 Wochen eine Woche out, wo du keine Termine hast und dann schaust, was kommt, finde ich ein sehr interessanter Ansatz. Aber vielleicht mal, Ali, für all die Leute, die jetzt noch nie was von dir gehört haben, die sind da direkt so eingetaucht. Ich habe mal versucht, so zu erahnen, was du alles machst. Das ist ganz schwer. Weil,
das finde ich auch schwer.
Ein Unternehmen aufgebaut, das gerade vorhin gesagt, die hat mal 60 Mitarbeiter mit What I Do, eine Joborientierung für Jugendliche, aber dann eben auch hast du Speaks, Auftritte. Du hast mir gerade vorher erzählt, dass du danach in der Schweiz sprichst, dann gehst du nach Venedig und sprichst dort vor 300 Führungskräften.
Genau.
Wie beschreibst du, was du machst? Das passt ja in keine Jobschublade.
Nee, das ist ja, ich habe irgendwann mal zum Fernsehjournalisten gesagt, ich bin eigentlich ein Fehler im System. Und er sieht mich an und sagt, ja, sie haben recht. Und dann haben wir beide gesagt, die Systeme der Welt zerbrechen gerade, das Bildungssystem, die Arbeitswelt. Und vielleicht brauchen wir mehr Fehler im System, die diese Systeme neu aufbauen. Du brauchst ja Menschen, die in keine Schublade passen, um immer mehr diese Welt zu bauen. Und als Kind dachte ich immer wirklich, ich bin ein Fehler. Ich habe mich, bis ich 20 war oder 22 war, habe ich mich für mein Leben geschämt. Also ich bin aufgewachsen im Flüchtlingsheim. Meine Eltern sind
ursprünglich
aus dem Iran.
Iran, ne? Wann bist du
geflüchtet? Ich bin 42. Meine Eltern, ich bin 81 geboren, dann war ich 3 Jahre alt. Meine Eltern sind wirklich mit einer Schlepperbande geflohen vor dem Khomeini-Regime. Das war wirklich lebensgefährlich. Wir haben es dann irgendwie mit Amnesty International nach Europa geschafft. Und dann bist du in einem Flüchtlingslager. Dann bekommst du eine Aufenthaltsgenehmigung. Das war in Österreich damals. Und dann bist du halt der Fremde unter Fremden. Du bist immer der Ausländer. Du bist immer der Flüchtling. Du bist immer der Braune. So hat man mich oft in der Schule genannt. Und das Ding war halt, meine Eltern im Iran waren Akademiker. Die hatten wirklich ein tolles Leben. Die hatten Haus, Auto, tolle Jobs. Und in Österreich ist nichts anerkannt worden. Das heißt, meine Mutter hat dann begonnen zum Bodenputzen. Mein Vater hat Flaschen eingeschlichtet beim Metro und wurde psychisch schwer krank und ist dann verstorben, sehr früh. Und bis ich 10 Jahre alt war, sind wir 13 Mal umgezogen. Ständig nur umgezogen, von einer Bruchbude in die nächste. Und alle Klamotten, die ich hatte, bis ich, glaube ich, 12 war oder so, waren Spenden von Caritas und vom Roten Kreuz. Jetzt würde man sagen, schlimme Kindheit. Ich sage immer, ich bin so dankbar dafür, weil ich hatte schon eine Sache, ich hatte die Liebe meiner Eltern. Also egal, was Lehrer zu mir gesagt haben. Ich hatte ADHS, meine Eltern haben sich dann scheiden lassen.
Ich auch, ich hatte auch ADHS.
Ja, ja. Also ich glaube, die Besten hatten ADHS. Ja.
Unglaublich.
Und ich war, als ich meine Eltern haben scheiden lassen, habe ich aufgehört zu sprechen. Ich habe, bis ich 22 war, gestottert. Also wenn jetzt der Ali im Alter von 20 Jahren vor dir gestanden wäre und du sagst, wie heißt du? Ich hätte nicht mal Ali sagen können. Katastrophe gewesen damals. Und im Nachhinein hat mich halt das Leben auf all das vorbereitet, was ich heute mache. Und ich habe, weil ich nicht in die Schule gepasst habe, habe ich begonnen, mir andere Vorbilder zu suchen. Ich habe mir Michael Jordan gesucht, später Eminem, weil er immer so ein Underdog war. Michael Jordan war nicht der größte Basketballspieler, aber hatte keine Angst vor welchen, die viel größer waren. Ich habe mir meine eigene Hero-Story versucht, irgendwie zu erklären und habe mir geschworen, eines Tages werde ich all den Erwachsenen der Welt erklären, wie wichtig es ist, auf die zu schauen, die keiner sieht. Und ich möchte Kindern eines Tages Mut machen, dass sie so, wie sie sind, gut genug sind. Weil wenn du es bei Kindern machst, brauchst du später das innere Kind nicht mehr heilen, beim Erwachsenen. Und dann habe ich die Schule hingeschmissen, hatte 40, 50 Jobs und habe dann die Liebe entdeckt für Software Engineering, für Computerzeugs.
Und bist dann, du technisch versiert schon?
Also immer nee, als Kind eigentlich gar nicht. Also null. Aber ich habe, das war Kunst. Das war so, du kannst eine neue Welt aufbauen. Und dann habe ich dort eine Ausbildung begonnen zu machen, plötzlich mit Auszeichnung. Dann habe ich studiert in Rekordzeit, ein Jahr schneller als alle anderen neben Bodenputzen. Habe gemerkt, oh wow, wenn du was findest, wo du sagst, das fällt dir leicht, dann geht's easy. Und wir haben halt auch eine Bildungswelt, die immer sagt, schau mal, wie viele Fehler du hast, aber keiner sagt, wie viele richtige hast du. Und dann hat mein Weg begonnen. Dann bin ich, zuerst wollte ich dann Karriere machen im Konzern. Ich bin zu Siemens gegangen, war Unternehmensberater, dann bei einem US-Konzern und war mit 27 die jüngste Führungskraft in Europa bei denen, mit 27. Ein Riesenkonzern, 30.000 Leute, war Führungskraft, aufgestellte Haare, Audi A4, wirklich jeden Tag rote Krawatte, so richtig mit Aktienoptionen und sowas. Und da starb mein Vater und dann hatte ich eine Sinnkrise und habe mir gedacht, der war erst 53, ich weiß ja selber nicht mal, wie lange ich leben werde. Und dann war ich 6 Monate lang im Krankenstand, im Burnout mit Antidepressiva, Serotoninaufnahmehemmer, Selbstmordgedanken, alles Mögliche. Und eine Therapie hat mich dann dazu gebracht. Und dann gab es diesen Tag, wo der Therapeut zu mir sagt, was wollen Sie wirklich von Ihrem Leben? Und ich sage, ich möchte wieder zurück in den Job. Ich möchte wieder. Und er sagt, Bullshit.
Nee,
das hat Sie genau krank gemacht.
Ja, ja.
Was wollen Sie wirklich? Und ich sage, was meinen Sie? Er sagt, dann nehmen Sie ein Blatt Papier und schreiben Sie 4, 5 Dinge auf, die Sie wirklich vom Leben wollen. Und ich sage zu ihm, kommen Sie, Träume ist ja Blödsinn. Und er schickt mich nach Hause und sagt, kommen Sie erst wieder, wenn Sie wissen, was Sie wollen. Und ich habe mich damals bei meinem besten Freund Michi ausgeheult, habe gesagt, so ein Idiot, ich soll Träume aufschreiben, komm, ich möchte zurück ins Business. Und er sagt, Ali, vielleicht solltest du das mal. Und er hat zu mir gesagt, ich rede auch erst mit dir, wenn du dieses Blatt Papier ausgefüllt hast. Und ich habe wirklich 14 Tage gebraucht, bis da drauf gestanden ist, ich möchte Menschen führen, ich möchte mit Kindern arbeiten, ich möchte was gründen. Ich möchte einen Marathon laufen, ich möchte Menschen führen, coachen und so weiter. Und plötzlich stand da ein Bild von einem Typen, der eigentlich Unternehmer ist, irgendwie mit Kindern arbeitet und das hat aber nicht zu mir gepasst.
Ah,
ja. Und ich habe das dann diesen Therapeuten hingelegt, das Blatt Papier, und er hat mich eine Stunde lang gezwungen, das alles vor ihm laut vorzulesen, bis ich es embodied hatte. Ich habe es damals nicht verstanden, warum er das möchte.
Ich hab's Körper spüren.
Ja, ja. Ich habe es vorgelesen, er hat gesagt, glaube ich denn nicht. Ich sage, wie? Sagt er nochmal. Und ich war schon so sauer und habe ihm gesagt, ich möchte dieses und jenes und bin fast ausgeflippt dort. Und er schaut mich an und sagt, jetzt glaube ich Ihnen, gehen Sie es raus und erzählen Sie es der Welt. Und ich bin rausgegangen, habe irgendwo erzählt, ich möchte gerne unterrichten. Einen Monat später war ich Lehrer in einem Gymnasium. Ich habe Menschen erzählt, ich habe so eine Idee für ein Handbuch der Lebensgeschichten, wo ich für Kinder Lebensgeschichten einfangen möchte und das auf eine Online-Plattform stellen möchte. Plötzlich, ein paar Monate später, habe ich Investoren gehabt, habe ein riesen Startup aufgezogen. Und das war damals so die Tür zu verstehen, du hast in dir eine innere Stimme und wenn du der folgst, wird das Leben schon irgendwie auf dich achten. Das heißt nicht, dass du Reichtum hast, aber es ist für dich irgendwo gesorgt und zumindest mental.
Ich habe gerade Gänsehaut.
Ja,
weil ich das.
Ich sehe es gerade.
Du sprichst mir aus der Seele, das ist es. Dieser innere Ruf.
Ja. Und ich weiß nicht, wie du damit umgehst.
Das Leben hören.
Aber wie gehst du damit um? schaffst du es dann immer drauf zu hören? Weil ich habe damals mein Startup aufgebaut, wir waren riesengroß, wir sind gewachsen wie verrückt. Und ich wollte es machen, um für Kinder eine Orientierungsplattform zu bauen. Mhm. Wir waren damals eines der bestbewertetsten in Österreich und so weiter, auch in Deutschland dann und Schweiz und dann Italien und Frankreich. Und dann habe ich aber begonnen, irgendwann diese anderen Stimmen zu hören. Startup muss jedes Jahr doppelt wachsen, Scaling. Meine innere Stimme hat gesagt, Bullshit, langsam, organisch, ist okay. Aber eine Kopfstimme hat in mir gesagt, hör schneller weiter. Das war auch der Moment, wo ich dann wusste, ich habe dort nichts mehr verloren. Mhm. Da wurde ich wieder krank. Wieder Depression und habe nach 3 Jahren gesagt, aus, ich gebe den CEO-Posten ab. Obwohl es riesiger war, als ich es mir je dachte. Und da habe ich dann damals noch gemerkt, du kannst zwar auf deine Stimme hören, einer Sache folgen, aber du musst so behutsam sein, auch wen du um dich scharst. Wenn du Menschen um dich herum scharst, die dich wie ein Rennpferd die ganze Zeit anfeuern, hörst du das nicht mehr innerlich. Mhm. Du folgst dann nur mehr irgendwelchen Wachstumsgrafiken und ich bin das nicht. Das war ich niemals, auch in meinem jetzigen Unternehmen. Ich frage meinen CFO immer nur, wie lange haben wir Runrate, wie lange haben wir Geld, alles gut, ich habe keine Ahnung, wie viel Umsatz wir aktuell machen, das ist eh genug, ja, die Gehälter sind bezahlt. Und was ich danach, nach dieser Startup-Zeit auch gemerkt habe, ist, dass immer mehr Menschen zu mir gekommen sind und gesagt haben, erklärst du uns bitte, wie man solche Firmen aufbaut. Konzernmenschen kamen zu mir und haben gesagt, du kommst aus der Konzernwelt, kannst du uns erklären, wie du es geschafft hast, dein Team aufzubauen. Und jetzt ein paar Jahre später, ich schreibe Bücher über das Thema neue Welt der Arbeit. Arbeite viel mit Führungskräften, aber die Hälfte meiner Zeit mit Kindern, um ihnen die Angst zu nehmen. Meistens Schulabbrecher, Kinder in Brennpunktschulen und die andere Hälfte halt mit wirklich Top-Leadern. Und was ich jetzt gerade eben merke, ist, du musst diesen Führungskräften der Welt, sei es jetzt in der Politik oder in Unternehmen, diese andere Welt näher bringen, wo du ja so stark verankert bist, diese spirituelle Welt der Mystik, die muss in die Welt der Kopfmenschen. Mhm. Und da baue ich halt trojanische Pferde durch meine Arbeit, wo ich dann genau diese Themen reinbringe. Und das mache ich heute. Ich kann dir nicht mal beschreiben, was ich mache. Ich werde geholt von denen, die das Gefühl haben, sie brauchen mich, um innere Monologe zu verändern. Also was ich sehr gut kann, ist innere Monologe verstehen von Personengruppen und Menschen und die verändern. Das heißt, egal ob ich jetzt in ein Gefängnis geholt werde, um mit Häftlingen zu arbeiten, die mit den Wärtern Schlägereien haben. Egal ob ich jetzt zu Bauern geholt werde, die Angst haben vor der Veränderung der neuen Foodlandschaft, die auf sie zukommt. Führungskräfte, Kinder, die nicht an sich glauben. Meine Aufgabe ist immer, innere Monologe erklären, also verstehen.
Ja.
Und dann eine Kommunikation bauen, dass diese inneren Monologe plötzlich für diese Leute sich verändern. Damit diese Menschen plötzlich neue Optionen sehen und nicht mehr in den Widerstand gehen. Mhm. So wie ich es dir heute erklären.
Mega, mega. Ich finde es super inspirierend und spannend, ja, was du da erzählst.
Vor allem ich habe es zum ersten Mal auch so erklärt.
Ja,
ich habe es noch nie so erklären können wie jetzt hier.
Finde ich mega, mega, mega.
Finde ich eigentlich auch cool gerade.
Ja, was ich sehr spannend finde, ist, dass du gehst von unten und oben. Also
genau, so ist es.
Du sprichst mit Jugendlichen, mit der neuen Generation,
ja.
Bist am Puls der Zeit und gleichzeitig auch mit den Leadern von großen Unternehmen. Das heißt, du bist wirklich da mittendrin. Du bist in beiden Welten zu Hause, mit einem Fuß dort und mit dem anderen und mit anderen dort. Und dann kannst du das super gut miteinander
verbinden. Ja, diese Leader waren ja auch mal Kinder. Diese Leader waren alle mal Kinder, die irgendwann in den ersten 10 bis 15 Jahren des Lebens Dinge erlebt haben, die sie verletzt haben. Mhm. Dann haben sie versucht, jemand zu sein.
Mhm.
Ja, das heißt, die Leute fragen mich auch immer, wie kannst du mit Kindern arbeiten und Leadern? Und ich sage, dasselbe. Das ist genau dasselbe überall.
Selbe Game.
Absolut dasselbe Game. Ein anderes Spielfeld, andere Spielzeuge, andere Belohnungsmuster teilweise. Aber sonst am Ende des Tages will jeder geliebt und gesehen werden. Das ist das Spiel.
Mhm.
Und jeder möchte einen besseren Status haben, je nachdem, was das heißt.
Ja, du hast viele interessante Punkte gesagt. Irgendwo ist kurz meine Aufmerksamkeit so stecken geblieben, wo ich gerne nochmal rein möchte, weil du hast gesagt, dein Vater ist gestorben.
Mhm.
Und das war für dich dann so der Punkt, wo es in eine Krise kam.
Ja, komplett.
Und mit dem Stottern auch, das ist mir auch nochmal geblieben.
Mhm.
Wann ist das passiert? Genau.
Ich war 13 Jahre alt, 2 Tage vor Weihnachten. Also, ich habe das noch nie erzählt in einem Podcast oder überhaupt. Ich bin eines Tages aufgewacht und habe gehört, wie meine Mutter und mein Vater sehr laut streiten und schreien. Und ich sehe, wie meine Mutter ins Kinderzimmer gelaufen kommt und mein Vater hinterher und hat ihr eine Ohrfeige gegeben. Man muss wissen, meine Mutter hat meinem Vater aber auch Ohrfeigen gegeben. Sie waren beide wunderbare
Menschen. Temperamentvolle, impulsive Beziehung.
Ja, eigentlich nicht. Eigentlich waren die beiden von dieser Flucht so, also die beiden waren friedliebende Menschen immer. Ich habe so viele schöne Momente mit ihnen. Nur dieses Leben, kein Geld zu haben, immer die Ausländer zu sein. Es wurde uns auch nicht immer leicht gemacht mit der Integration, muss man auch ganz ehrlich sagen.
Glaube ich dir, ja.
Das macht was mit Menschen. Klar. Heute verstehe ich es sehr gut.
Flucht macht immer was.
Genau.
Wenn du weg musst von deinem Zuhause, das ist,
genau so ist es. Eine
tiefe Wunde in deinem
Leben. Es ist etwas, was ich niemandem wünsche. Und an diesem Tag hat dann meine Mutter gesagt, ihr reicht's, sie lassen sich scheiden. Und ich habe nicht verstanden, was das heißt. Weil auch wenn sie gestritten haben, es war meine Familie. Und mein Bruder und ich haben beide am selben Tag aufgehört zu sprechen. Er hat auch lange gestottert. Das war der Auslöser.
Wow.
Es war Wahnsinn, es war unglaublich. Und dann wächst du halt irgendwie zwischen diesen Welten auf. Dein Vater, der irgendwie psychisch krank ist, die Mutter, die irgendwie alles nochmal hinbekommt. Also meine Mutter hat es geschafft, sie hat Boden geputzt, hat aber nochmal studiert, ist Sozialarbeiterin geworden für Langzeitarbeitslose. Sie haben uns Kinder gekümmert, drauf geschaut, dass wir immer irgendwie im Bildungsbereich zumindest irgendwie Geld immer da ist oder wir auch Werte mitbekommen. Und mein Vater und ich haben immer gestritten, weil ich habe nicht verstanden, dass er psychisch krank ist. Ich verstand das nicht. Der stand ja vor mir. Ja,
willst du das verstehen als kleiner Junge?
Ja, und plötzlich konnte er nicht mehr. Und bis ich aber auch ein Erwachsener war, bis in meiner Mitzwanziger, habe ich das Thema Depression nicht verstanden. Und dann hatten wir einen Streit und am nächsten Tag ruft mich ein Arzt an und sagt, kommen Sie ins Krankenhaus, es geht um Ihren Vater. Und wollte nicht sagen, was los ist. Und ich fahre in das Krankenhaus und der Arzt sagt, Herr Malocci, Ihr Vater hat gestern Nacht angerufen, hat keine Luft bekommen. Wir haben ihn abgeholt und unterwegs im Krankenwagen ist sein Herz stehen geblieben. Und der erste Gedanke von mir war, ich konnte mich nicht mal verabschieden. Und sagt das dem Arzt und er sieht mich an und sagt, niemand, also die wenigsten können sich verabschieden, hat er zu mir gesagt. So nebenbei, also trösten doch. Und das war der Moment, wo ich rausgegangen bin und mir gedacht habe, shit, ich habe keine Ahnung, wie lange ich noch lebe. Ich kann 103 werden, das ist mein Ziel, aber es kann morgen auch was passieren. Du kennst diesen klassischen Seelenplan, so jetzt nicht wirklich, ja, oder was da passiert. Und seitdem Menschen, die ich mag, die umarme ich auch alle beim Verabschieden, weil ich mir denke, hey, was ist, wenn es das ein, so das Morgen für uns beide nicht gibt. Das heißt, ich bin seitdem, nach der Krise, so lebensbejahend geworden. Wenn die Menschen mich fragen, warum bist du so motiviert, sage ich, Leute, das Spiel ist irgendwann vorbei.
Ja.
Das ist wie so ein Spielplatz, wo einer die Tür aufmacht, sagt, Ali, du hast jetzt 100 Jahre Zeit, spiel mit allem, was du willst. Gehe ich doch auch nicht nur auf die Schaukel. Versuche ich alles Mögliche, weil eines Tages kommt einer hin und sagt, so, Spielplatz vorbei, wir fahren jetzt wieder nach Haus. Und das habe ich damals gecheckt. Deshalb glaube ich auch, dass die meisten Menschen sich mit ihrer Endlichkeit auseinandersetzen müssen, damit sie endlich in die Selbstmotivation kommen. Nicht als etwas Trauriges, sondern als das Lebensbejahende. Weißt du, wir beide genießen gerade hier diese Aussicht, weil wir wissen, es könnte auch regnen und schütten und ganz schlimm sein und Nebel sein. Mhm. Weil wir das wissen, die Alternative, genießen wir das gerade wie verrückt hier.
Aber es ist auch schön, wenn es regnet hier.
Ja, glaube ich dir. Ich glaube, hier ist alles schön.
Manchmal sind die Wolken hier direkt vor der Haustür und das Wetter, du siehst dort Regen, dort Sonne. Also es gibt ganz schöne Wetterspielchen hier.
Oh Mann.
Ich nehme das ganz anders nochmal wahr, seitdem ich hier lebe und wohne.
Ich glaube, hier ist wirklich alles schön, oder?
Egal, es schneit, stürmt, es hat immer etwas. Manchmal ist es auch ganz mystisch. Aber du hast recht. Wenn die Sonne scheint, schätze die Sonne, genieße die Sonnenstrahlen.
Genau, so ist es.
Weil du weißt nicht, wenn es wieder regnet.
Aber genieße auch den Regen. Also ich habe vor einigen Tagen, hat es in Wien wie verrückt geregnet und alle haben geschimpft. Also Wien ist also eine schöne Stadt, auch eine sehr unfreundliche Stadt. Und ich bin dann immer so der sagt, Leute, Gott sei Dank regnet es wieder, weil die nächste Dürre kommt wieder, bestimmt. Also du musst dir dann auch erst lernen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, das hört sich jetzt an wie so ein Kalenderspruch, aber es gibt wirklich nicht so etwas wie etwas Schlechtes. Weil für irgendjemanden ist das immer irgendwie gut. Für irgendjemanden ist das genau das Setup, das die Person gerade braucht vielleicht im Leben. Oder sei es, dass du irgendwas lernen musst oder irgendwas erkennen musst. Also ich habe zumindest in meinen 42 Jahren noch nie erlebt, dass es immer dieses gute, tolle Bild gibt, sondern es ist immer dieses Zwischenspiel zwischen Licht und Schatten.
Ja, wir brauchen beide Dimensionen, weil wir das eine vom anderen abheben können.
Ja,
ohne oben, kein unten, ohne links, kein rechts, kurz, erschafft lang, hell, dunkel.
Zumindest solange wir als Menschen existieren. Ja. Ich glaube, solange wir als Menschen sind in dieser
dualen Welt,
3D-dualen Welt da irgendwie, glaube ich, wird das nicht anders funktionieren. Deshalb ist die Liebe ja so schön. Wenn mir Kopfmenschen immer sagen, ach Ali, du bist mir zu spirituell, sage ich, sind Sie verheiratet? Ja. Sage ich, lieben Sie Ihre Frau? Ja. Erklären Sie mir, warum Sie verliebt sind. Oder warum lieben Sie Ihre Frau? Ja, das kann ich nicht erklären, sage ich. Here we go.
Aber gut, da würde ich jetzt sagen, da kommt die Biochemie rein und die Neurowissenschaft.
Ja, sage ich, aber dann ist die Liebe tot.
Genau. Aber das Gefühl von Liebe, was ist das Verliebtsein? Das ist ja nicht wirklich die Liebe. Also das kann man...
Nee. Also, Verliebtsein ist nicht Liebe, das stimmt.
Aber viele Leute verwechseln da und sagen, oh, das ist eine tolle Frau, ein toller Mann und ich liebe ihn jetzt ganz sehr, weil sie spüren diese starken Gefühle. Aber wahre Liebe, die Essenz von Liebe ist kein Gefühl.
Nee.
Was ganz anderes. Aber da wird es dann schon wieder abstrakt und mystisch und ich spreche es auch gerade rein, weil du sagst, wir als Menschen, wir sind hier in dieser dualen Welt aus Licht und Dunkelheit, ja, oben, unten. Und das stimmt. Und gleichzeitig sind wir auch noch mehr, weil wir haben tatsächlich einen Zugang in uns, der non-dual ist.
Mhm.
Also wo es nicht links oder rechts ist, sondern wo links und rechts eins ist, wo links und rechts das eine ist. Und wir haben diesen Zugang dazu. Also jeder Mensch hat diesen Zugang.
Wenn wir ihn nicht verschlossen haben.
Wir können ihn aufmachen.
Also wir können aktivieren, wir können ihn zulassen, wir können wieder ihn spüren und das Gefühl gehen. Ich merke nur, dass viel zu viele Menschen sich mittlerweile ablenken. Also viele Menschen, die ich kenne, wollen die Achtsamkeit und laden sich eine App dafür runter. Ja, ich sage immer, setz dich hin in die Natur und schau einfach und halt es aus, dass nichts passiert. Halt es aus. Also die Kunst des Menschen heute ist es, Dinge auszuhalten. Halt es aus, dass mal gestritten wird. Halt es aus, dass eine Krise ist. Halt es aus, dass nichts passiert. Das ist mittlerweile der größte Trainingsmuskel, den ich Menschen empfehle. Die sagen, ja, ich komme nicht klar. Sage ich, setz dich hin, halt den Mund und mach nichts und halt es aus.
Ohne dabei kurz auf dein Mobile-Phone
zu schauen. Nichts lesen, nicht das Mobile sehen, einfach nur wahrnehmen.
Richtig.
Ich weiß nicht, hast du das schon mal gemacht? Ich war früher bei diesem Vipassana-Meditation, wo du 10 Tage lang so im Schweigekloster bist.
Ja.
Die ersten 4 Tage drehst du durch.
Hast du auch gemacht, Vipassana?
Ja.
Zweimal gemacht.
Ja. Ab dem 5. Tag wird es geil. Ja. Aber bei mir, das ist die ersten Male, du sitzt dort von 4.30 Uhr in der Früh bis 21 Uhr, einfach nichts sagen, lernst Atemübungen, die cool sind und denkst dir so am 4. Tag, shit, ich krieg diese Gedanken nicht raus. Und dann lernst du andere Techniken und plötzlich, zack, kanalisierst du, dann bist du da, dann freust du dich jeden Tag aufs Sitzen.
Oder aufs Essen oder
auf, ja, das war, immer,
auf alles.
Das war damals 2015 das erste Mal, ja, jetzt mittlerweile auch, ja, auch schon ein paar Jahre her, ja.
Wow, großartig, dass du das gemacht hast.
Ja, war geil.
Tage.
Ich
schwör's dir, letztendlich würde ich sogar sagen, das müsste jeder Mensch machen, bevor er stirbt.
Ich habe meine Mitarbeiterin jetzt alle hingeschickt, also meine Assistenten war jetzt gerade erst.
Super.
Ja, ja. Also das muss wirklich jeder machen, weil du sonst nicht weißt, wer du wirklich bist.
Nee, keine Chance. Mit all dem Lärm da in deinem Kopf. Keine Chance. Du musst eine Form von Achtsamkeitspraxis in dein Leben integrieren, sage ich auch.
Ja, das stimmt.
Das lernen auch alle Leute, die mit mir zusammenarbeiten, lernen da eine einfache, fixe Achtsamkeitspraxis. Und wenn du mal wirklich sagst, okay, jetzt gehe ich noch tiefer rein, dann 10 Tage sitzen in der Stille, dann lernst du dich besser kennen. Das ist ganz wichtig.
Ich habe damals auch Leute gehabt, die haben noch abgebrochen nach 2, 3 Tagen. Die haben es nicht ausgehalten. Die sind aufgestanden und haben gesagt, tschüss, ich fahr weg. Ich habe mir gedacht, nee, du bleibst jetzt sitzen. Du bleibst jetzt sitzen, Mann.
Ja. Das Durchziehen liegt dir ja auch, oder? Also wenn du jetzt mal dein Leben anschaust, würdest du sagen, du bist schon jemand, der durchzieht, eben bis zu einem gewissen Punkt, wo du merkst, die innere Stimme sagt dir, Moment, schnell, da jetzt nicht mehr durchziehen, sonst wird es schmerzhaft. Und dann änderst du denn die Richtung und ziehst weiter durch, wenn du innerlich spürst, das ist dein Weg.
Also wenn ich spüre, es ist mein Weg, ja. Wenn ich aber merke, dass ein großer Widerstand kommt in mir, dann merke ich, vielleicht bin ich gerade nicht wirklich im Fluss des Lebens. Das habe ich mittlerweile gelernt. Früher war Durchziehen für mich die einzige Option. Also wenn du die Schule hingeschmissen hast, wenn du Ali Malocci hast, wenn du Flüchtling bist, wenn dein Zeugnis eine Katastrophe bist, wenn du Schulabbrecher warst, du musst dich einfach, also ich musste mich bei manchen Firmen, wo ich arbeiten wollte, habe ich mich 70 Mal beworben. Ich habe jeden Tag 12 bis 15 Bewerbungen geschrieben. Teilweise sogar mit falschen Namen. Aber mit falschen Vornamen.
Dass du die Möglichkeit hast.
Dass ich überhaupt mal zum Vorstellungsgespräch komme.
Das ist,
Und dann, wenn sie gesagt haben, ach so, sie heißen ja gar nicht alle mal Deutsche, das ist ein Copy-Paste-Fehler, sorry, weil ich habe für jemanden anderen auch den Lebenslauf gemacht. Aber die Inhalte stimmen ja.
Wirklich? Ja, hast du das gelegt?
Klar.
Und wie ist das aufgenommen worden?
Die Leute fanden das teilweise frech. Und dann habe ich ihnen aber erklärt, dass ich weiß, dass jemand, der Ali heißt, einfach im deutschsprachigen Raum 6-mal schlechtere Chancen hat, den Job zu bekommen, als jemand. Das sind Studien.
Statistiken. Das ist immer noch so.
Ja, klar. Ist bei Frauen noch schlimmer.
Wie meinst du, bei Frauen noch schlimmer?
Bei Frauen, und auch noch Kopftuch, dann kannst du es vergessen. Also ganz schlimm. Und dann nimmst du denselben Lebenslauf, selbe Abschlüsse hast ein Foto drauf, das ein bisschen anders ist und brauchst den Vornamen ändern, ja, Vornamen ändern, den deutschsprachigen. Und wenn du so aufgewachsen bist, dann musst du dich anstrengen mehr als an anderen. Nur ich habe irgendwann in meinem Leben fast den Absprung verpasst, wann es auch mal gut war. Wenn du mal in diesen Hustle-Mode kommst, dann machst du das eine, dann machst du das andere, dann da Startup gründen, dann schreibst du ein Buch, also du musst nicht ein Buch schreiben, du schreibst gleich 4 Bücher. Mhm. Und dann machst du ständig, bist produktiv. Und mein Problem war, ich habe mir gedacht, hey, ich bin ja richtig gut unterwegs, weil alle reden über Produktivität. Nur innerlich, ich habe immer mehr zugenommen. Mir ging es nicht gut, meine Nebennieren waren kaputt. Ich habe irgendwie gemerkt, ich kann nicht schlafen, das stimmt mit mir nicht. Mhm. Und es hat nicht zusammengepasst. Und diese Korrektur war notwendig, um dann zu verstehen, ja, wenn ich heute was will, ziehe ich durch. Aber sowas von. Also wenn ich will, wenn ich will und da taucht so ein Typ auf, der halb so alt ist, wie ich, den lache ich aus und denke mal, ich ziehe durch. Allerdings, es muss passen mit meinem Weg. Also es muss mein Spiel sein. Dann ist es okay. Alles andere mittlerweile signalisiert mein Körper und alles in meinem Umfeld, auch meine Frau, meine Familie signalisiert mir dann relativ schnell, stopp, bist das wirklich du? Aber ja, also durchziehen ist geil, wenn es wirklich deins ist. Aber du solltest das halt nicht ständig tun. Du solltest nicht 7 Tage die Woche das tun, sondern dort, wo du sagst, ich sehe was für mich, ich bin inspiriert, go for it. Dann total gern.
Wie hast du das gelernt? Weil ich kenne viele Leute, die schaffen diesen Absprung nicht. Die ziehen knallhart durch, weil sie eben gelernt haben müssen, sie müssen knallhart durchziehen. Und das ist ja auch eine geile Eigenschaft, wenn du das durchziehen kannst. Mhm. Weil genauso gibt es ja Leute, die haben Schwierigkeiten, Dinge durchzuziehen. Ja? Mhm. Aber wie hast du für dich die Erkenntnis gemacht, wann bremse ich mal ein bisschen? Mhm. Wann höre ich vielleicht komplett auf? Mhm. Und wann ziehe ich voll durch?
Es ist wirklich das Spüren meines Körpers. Ich kann dir anhand von meiner Atmung sofort sagen, ob ich gerade die richtigen Dinge tue oder nicht. Wenn ich irgendwo hinkomme und ich bin total kurzatmig, aber nicht, weil ich jetzt gerade einen Berg raufgegangen bin.
So wie hier.
So wie hier. Oder weil ich Sport gemacht habe, sondern wenn ich in einem Meeting sitze und ich bin total kurzatmig, dann merke ich, ich bin mit den Gedanken gerade wo ganz anders. Ich dürfte mich gerade mega stressen, totale Panik haben. Wenn ich merke, nö, ich bin ausgeglichen, es passt gerade und ich bin aber trotzdem in der Anstrengung oder muss was machen, dann merke ich, es ist schon der richtige Weg. Also bei mir ist es wirklich mein Körper. Ich merke bei meinem Körper, dass ich plötzlich Schmerzen in der Schulter bekomme, wenn ich mehrere Tage hintereinander versuche, Dinge zu halten und zu kämpfen. Ich habe aber früher auch immer gedacht, das Gegenteil ist loslassen, das heißt nichts mehr tun, was ja auch nicht lustig ist. Dann sitzt du auf der Couch, hast andere Gedanken, arbeitest gegen dich selbst und dann nimmst du genauso total zu. Aber nicht, weil du viel isst, sondern weil dein Körper sich aufbläht. Das heißt, wir reden ja von einer Welt mittlerweile, wo alle immer sagen, sie haben Angst vor der künstlichen Intelligenz. Und die künstliche Intelligenz braucht als Gegenspieler die kindliche Intelligenz, auch eine KI, und die Körperintelligenz. Wir müssen uns wieder mit unserem Körper connecten, weil der aus meiner Sicht, das ist nur meine Sichtweise, der meint es immer gut mit uns, der hat immer die Weisheit. Und wenn ich mich in den Spiegel geblickt habe, habe ich mich oft angesehen und habe mir gedacht, wow, du solltest glücklich sein, aber du siehst dich selber an und du bist aber nicht happy. Irgendwie, dieser Körper wirkt schwer. Und da ging es jetzt nicht darum, jetzt total einen Sixpack zu haben oder so, ja, ich würde alles tun, um so ein Sixpack zu haben wie du. Ja, aber um das ging es überhaupt nicht. Es ging darum, bin ich synchron mit mir selbst? Und das ist mein Körper, dann ist er synchronisiert und du lernst irgendwann auf den zu hören. Also irgendwann schließt du Freundschaft mit dem. Und das habe ich wirklich getan. Ich liebe ihn mittlerweile. Das andere ist, such dir Menschen in deinem Umfeld, die dich lieben, ohne dass du Leistung bringst. Also mein bester Freund, Alter. Ja. Mein bester Freund ist mein Kumpel aus der Volksschule, als ich 6 Jahre alt war, ist heute mein bester Freund. Seit 36 Jahren sind wir befreundet und der verkauft Fliesen. Der arbeitet bei einer Firma, der ist C. Bergmann und verkauft Fliesen. Ist dort der Leiter vom Schauraum in Vösendorf und verkauft Fliesen. Zu dem Typen gehst du, wenn du Fliesen kaufen willst. Mein bester Kumpel. Und wenn du dir solche Freundschaften hältst, auch noch die richtige Frau vielleicht heiratest oder den richtigen Mann oder wen auch immer, musst du nicht mehr verheiratet sein oder auch gar keine Beziehung haben, such dir Menschen im Umfeld, die dich einfach mögen, wie du bist. Die auch, egal ob du jetzt Leistung bringst, die nicht neben dir stehen und dich wegen dieser Leistung feiern, die sollen sich mitfreuen, aber die sollen das nicht als Anker nehmen des Glücks. Und ich glaube, das erdet. Ich habe auch in meinem Team, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe eine wunderbare Managerin, die zwar auch gerne Erfolge feiert und auch gerne Gas gibt, Aber wir haben beide gelernt, dass wir sagen, nee, stopp, wir mögen uns so sehr und manche Dinge machen wir nicht, obwohl sie erfolgsmäßig der Wahnsinn wären. Und ich glaube, es ist eine Mischung aus Menschen, es ist eine Mischung aus, verbinde dich mit deinem Körper, lern dir zu verzeihen. Also ich hab wirklich gelernt zu sagen, hey Ali, alles was passiert ist, hättest du es besser gewusst, hättest du es anders gemacht. Du wusstest es nicht besser, alles gut, Alter. Also ich hatte wirklich auch so eine Session mal mit einer Dame, die hat mir geholfen, dass ich ein Gespräch führe mit dem damals 14-jährigen Ali, der mich anschaut und sagt, du bist zwar erfolgreich geworden, aber du hast mich vergessen. Und da habe ich dann wirklich eine Art Rollenspiel gespielt. Und da habe ich mir gedacht, fuck. Mhm. Und diese Sachen alle zusammengewürfelt ergeben dann, glaube ich, das.
Ja, du hast gerade dieses Gespräch angesprochen und ich habe irgendwo, glaube ich, gehört, dass du auch immer wieder regelmäßig zur Therapie gehst, also Psychologe.
Ich habe es mir selbst geschenkt.
Beschäftigst dich damit.
Ja.
Würdest du sagen, dass das in deinem Leben, wenn du zurückschaust, warst ja auch in diese Krise, depressiv, suizidal, hast du gesagt?
Für einen kurzen Moment. Aber das ist schon ewig, ja.
Und dann hast du die Hilfe geholt.
Genau.
Und würdest du sagen, dass diese Hilfe von einer guten Therapeutin, einem guten Therapeut, dass das ein entscheidender Punkt in deinem Leben war, der es ermöglicht hat, dass du dich selbst viel besser verstehst?
Also was, ich habe mir vor 2 Jahren war das, ging es mir super. Dann war Weihnachten, ich habe mir gedacht, mir geht's richtig gut, was schenke ich mir? Ich habe mir gedacht, jetzt schenke ich mir jede Woche Therapie. Weil wenn es gut ist, damit es nicht irgendwie kippt, weil zu mir kommen viele Menschen mit richtig viel Mist. Und du musst es halt manchmal rauslassen. Irgendwo musst du es kanalisieren. Sonst hast du es im Körper. Und da habe ich mir eine Therapeutin rausgesucht und bin jede Woche zu der gegangen. Das mache ich jetzt mittlerweile seit einem halben Jahr nicht und so. Aber ich habe mir das wirklich eine Zeit lang selber geschenkt, weil ich wusste, auch wenn es dir gut geht, brauchst du Räume, wo du reflektieren kannst. Und damals, so mit 27, diese Burnout-Phase damals, der Tod meines Vaters und diese kurze Zeit, dieser Gedanken, wozu lebe ich überhaupt? Und die Therapie jetzt, die ich mir eben vor 2 Jahren geschenkt hatte, die ich dann auch längere Zeit gemacht habe, hatten eines gemeinsam. Du schaffst einen Raum, der gehört nur dir. Der gehört niemand anderem. Das ist Zeit für dich. Du hast einen Menschen, der ist darauf geschult, mit dir Gespräche zu führen, wo du reflektierst, wo du Muster erkennst, wo du Dinge plötzlich viel besser verstehst und du schaffst einen Raum, wo all das, was sich in dir eigentlich aufstaut, mal rauskommt. Und im besten Fall ist die Person so trainiert, dass sie mit dir Übungen macht, die dich dazu bringen zu wachsen. Ich war 2 Mal in meinem Leben bei Therapeuten, aber ich habe ja im Bereich Mentoring, Coaches. Ich habe ja selber unglaublich tolle Lehrer, spirituelle Lehrer und auch Lehrerinnen, die immer, wenn ich sie benötige, ich mich bei denen melde, wir Sessions machen und sie mir helfen, einfach auf den nächsten Level zu kommen. Das heißt, da wo ich auch heute stehe, das bin ich ja nicht, weil ich nur so cool bin. Also du bist ja ohne die Menschen um dich herum, die dich heben oder wenn die richtigen Mentoren in dein Leben kommen, das kennst du ja selbst, zum richtigen Augenblick stehen sie plötzlich vor dir. Wenn du dann auch die richtigen Fragen stellst, dann wächst du halt durch diese Menschen. Sei es jetzt ein Therapeut, sei es ein guter Mentor, Mentorin. Das waren immer Menschen, die mir Räume gegeben haben, professionell, dass ich wirklich mal von der Welt mal abgekapselt bin in meinem Space. Da geht es nur um mich und das habe ich nicht oft. In meinem Leben geht es meistens um das Leben anderer Menschen. Da geht es um dich und dann machen die Dinge mit dir, weil sie das gut können, wo sie dir helfen beim Reflektieren, aber auch um die Emotion auch mal anzusprechen. Das heißt, wenn du Angst oder Ärger in dir hast, aber du bist so geprägt wie ich, als Kind immer lieb zu sein.
Gehst du darüber hinweg?
Ich habe als Kind immer gelernt, nett zu sein.
Ja.
Damit ich ja keine auf den Deckel bekomme. Ich war immer der Kleinste, ich war der Ausländer, ich wurde ab und zu verprügelt von Nazis und ich habe immer gelernt, brav sein. Wenn du aber Ärger hast als Erwachsener in dir, bringt brav sein gar nichts. Da muss das Ding mal richtig raus.
Ja,
heute bin ich ganz anders. Ja.
Das wird unterdrückt, verdrängt.
Genau.
Dann ist es auch nicht geil.
Und da brauchst du eine Therapie, da brauchst du einen Coach, wie auch immer, der dir da wirklich professionell hilft. Ja, und ich kann es jedem empfehlen, auch immer wieder, auch wenn es dir gut geht.
Auch wenn es dir gut geht, gerade dann.
Gerade wenn es dir gut
weil
geht.
Weil wenn dann wieder irgendwann eine Krise kommt, dass du ja, dann klar. das Training gemacht
hast. Du musst in guten Zeiten trainieren. Guten Zeiten musst du trainieren für das Match später, das kommt. Und das Match kommt meistens ohne Ankündigung. Und ich kann wirklich nur jedem sagen, wenn du das nicht tust, wenn du dich nicht austauschst mit anderen Menschen, dann lebst du das Leben eines Einzelkämpfers oder einer Einzelkämpferin. Und ich habe noch nie einen Einzelkämpfer erlebt und eine Einzelkämpferin, die ein holistisch gesehen erfülltes Leben geführt hat. Habe ich noch nie gesehen.
Nee,
noch nie.
Guter Punkt, ja.
Ja.
Einzelkämpfer, gar nicht.
Also dieses, ich schaffe das schon, ich komme da durch, ach lass mich allein, ich bekomme das schon hin, ist nicht so schlimm. Wenn du solche Worte in deinem Leben zu dir sagst, würde ich nochmal hinschauen.
Das ist wichtig. Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Bin ich voll bei dir, Ali. Du bist ein guter Leader, offensichtlich. Du hast viele Unternehmen aufgebaut, Projekte, coacht Leader und Leaderinnen. Was glaubst du, warum liegt dir dieses Führen? Hast du das automatisch in dir aufgebaut durch deine Vergangenheit und dann weiter verstärkt? Und was braucht es aus deiner Perspektive, um heute, gerade heute in dieser Arbeitswelt, in der wir leben, in der Gesellschaft, wo sich alles schnell verändert, was braucht ein guter Leader heutzutage?
Also ich gebe dir eine Antwort, die ich auch noch nie in einem Podcast gesagt habe. Aber bei deiner Community geht das gut. Als ich die Schule hingeschmissen habe, habe ich viel Zeit verbracht in der Bibliothek. In Österreich gibt es städtische Bibliotheken, die sind gratis. Und habe ich viel Zeit verbracht, weil meine Eltern mir immer Bücher vorgelesen haben. Und wir waren oft in der städtischen Bibliothek, haben Bücher ausgeborgt, halt damals für Kinder. Dann schmeißt du die Schule hin, die ist langweilig, war ich immer dort. Dann habe ich ein Buch in die Hand bekommen, zufällig dort gesehen, von Peter Drucker, dem Management-Vordenker aus Österreich, der in den USA Ford und viele Firmen aufgebaut hat. Das nannte sich Die Kunst des Managements. Und das hat mich so angesprochen, ich habe mir gedacht, damn it, ich werde Manager. So, dann habe ich begonnen, so Jobs mit Bodenputzen, habe aber in der Pause immer dieses Buch gelesen und ich bin echt, die Leute haben sich über mich lustig gemacht. Ja, willst du jetzt Manager werden? Habe ich gesagt, interessiert mich halt. Und ich hatte damals, und als ich gearbeitet habe, hatte ich oft Führungskräfte, die waren eine Katastrophe. Die haben mich behandelt wie Dreck, aber ich hatte auch Führungskräfte, die haben mich auf Augenhöhe behandelt und haben mir gedacht, wow, was das mit dir als Mensch macht, wie sehr du Teil davon sein wirst. Du willst plötzlich gute Leistung bringen, weil die Person dich sieht. Und das hat was mit mir gemacht. Ich habe erst nach dem Tod meiner Eltern gecheckt, mein Vater war im Iran Softwareentwickler. Ich bin danach auch Software-Engineer geworden. Meine Mutter war Führungskraft in einem großen Konzern vor ihrer Flucht. Das wusste ich alles nicht. Mit Zugang HR. Und dann, als ich bei Siemens gearbeitet habe, auch in der Konzernwelt war, habe ich richtig gesehen bei den Teams, wer performt gut, wer performt schlecht. Das war immer eine Führungsaufgabe. Immer. Es war nicht die Geldfrage, es war nicht die Compensation-Package-Frage. Ich habe gemerkt, in den großen Konzernen gibst du Menschen Compensation-Packages, um sie zu kompensieren für mangelnden Sinn. Weil Compensation Package heißt nichts anderes, als wir kompensieren dich. Und wer keinen Sinn bietet.
Zum Beispiel?
Na klar, die Leute bekommen Firmenautos, sie bekommen Aktienoptionen, sie bekommen die Aktienoptionen, wenn sie 4 Jahre dabei bleiben. Sie bekommen das nächste Upgrade auf das nächste Auto, aber wenn sie noch 1,5 Jahre dabei bleiben. Das ist ja wie den Tieren im Zoo die Karotte hinhalten und sagen, wenn du brav tanzt, bekommst du die Karotte.
Hey du, kurze Unterbrechung. Wenn dir diese Episode bis hierher gefallen hat, dann lass gerne einen Daumen da und abonnier gerne diesen YouTube-Kanal. Falls du auf Spotify oder iTunes zuhörst, auch gerne dort ein Abo dalassen und besuch uns auf dem neuen Human Elevation Podcast YouTube-Kanal. Den Link dazu findest du in den Shownotes und jetzt lass uns weitermachen.
Oh shit.
Und deshalb sind ja auch Jobs, die viel Sinn
Incentives,
haben.
Incentives.
Aber sie nennen es intern auch Compensation Packages. Mhm. Ja, in wirklich? Den Verträgen. Also ja, klar. Das sind Compensation Packages.
Wow.
Ja.
Schon so transparent.
Wenn jemand hinschaut, checkt das, ja.
Ja, klar.
Und da habe ich damals gemerkt, ein Unterschied ist Führung und Leadership. Und es hat mich mein Leben lang interessiert, Unternehmen aufbauen, Menschen zu begleiten, Organisationsstrukturen zu erkennen. Und ich hatte irgendwie immer die Gabe, ich komme in ein Team, für weniger Gespräche und weiß sofort, wo ist der Painpoint. Du kannst mich heute zu einer Fußballmannschaft schicken in der ersten Liga in Österreich, die Probleme hat, ist auch schon passiert. Ich komme dorthin, führe ein paar Gespräche, sehe die Leute, sehe die Dynamik am Spielfeld und kann dir sofort sagen, wo sind die Painpoints, was ist passiert, mit wem musst du wirklich arbeiten, wo musst du strukturell was verändern. Ich habe es nie verstanden, das ist mir gelegen. Dann habe ich auch investiert in Startups, habe denen auch geholfen, das hat denen sehr geholfen. Dann kamen die ganzen Unternehmen, denen ich jetzt helfe. Und irgendwann habe ich halt dieses Human Design entdeckt, wo dann drinnen steht, du bist ein Projektor 5.1, du bist eigentlich Leader und Führung und du kannst Systeme und Strukturen erkennen. Ich stehe daneben und denke mir, what? Und in der Zeit habe ich auch noch an der Executive Academy der Wirtschaftsuni unterrichtet und alle haben immer zu mir gesagt, wo hast du das gelernt? Und ich so, keine Ahnung. Und jetzt die Antwort, also hätte ich dir die Antwort vor 5 Jahren gegeben, hätte ich dir gesagt, ja, ich habe mich so weitergebildet, ich bin so klug, es war alles meine Leistung. Ja, ich habe mich in diesem Bereich weiterentwickelt, es hat mich verdammt nochmal interessiert, aber ich dürfte auch Veranlagungen dafür haben. Und ich möchte Dinge verändern in der Welt. Und du kannst Dinge in der Welt nur verändern, wenn du die Strukturen und die Systeme auch verstehst. Und du verstehst die menschliche Ebene, den Menschen, wo in seiner Würde ist er abgebogen? Und haben wir Strukturen und Systeme, die Menschen entwickeln können? Und das ist das, was mich total antreibt, weil ich eine Welt haben möchte, in der jeder Mensch, egal wer du bist, wo du geboren worden bist, wie du heißt, welche Hautfarbe du hast, was dein Umfeld dir sagt, du musst die Möglichkeit haben, deinen Weg zu entdecken, aber auch diesen Weg zu gehen. Dafür stehe ich jeden Tag auf. Die Idee ist viel größer als ich selbst. Deshalb werde ich es bis zu meinem Lebensende gar nicht erleben, dass das auf der Welt passiert ist. Aber das ist halt mein Antrieb. Und ich versuche, meine Tools oder mein Schwert zu schärfen, um da halt immer besser zu werden.
Das heißt, wenn wir bei dieser Analogie mit dem Schwert bleiben, du hast lange Zeit gebraucht, um herauszufinden, welches Schwert dir ist. Also ja. was ist dein Werkzeug? Mhm. Und dann hast du gemerkt, da habe ich eine Veranlagung dazu. Mhm. Okay, und jetzt gehe ich all in und jetzt schleife ich das noch mehr. Genau. Und auf dem Weg, währenddem ich das weiter schleife und das noch besser führen kann, dieses Schwert, schaue ich, wo bringt mich meine innere Stimme, wo bringe genau ich das Leben hin?
Genau so ist es.
Und was würdest du dann den Leuten jetzt, die hier zuhören, sagen, die ihren Weg noch nicht gefunden haben, die auf der Suche sind? Was sollen die machen?
Also wenn sie wirklich auf der Suche sind, wie verrückt auf der Suche sind.
Was will ich im Leben wirklich? Es gibt ja viele Leute, viele Leute, die nicht genau wissen, welche Richtung sich mein Leben bewegen soll. Was soll ich beruflich machen, berufliche Klarheit? Was sagst du diesen Leuten?
Also das ist ein bisschen so wie Menschen, die zu mir sagen, verdammt, ich suche die Liebe des Lebens. Dann sage ich, solange du sie suchst, wirst du sie nicht finden. Es ist so, wenn du in einen Club gehst, sagst, so, heute finde ich die Liebe meines Lebens. Du wirst alles finden, nur nicht die Liebe deines Lebens, weil du auf deiner Stirn ein ganz großes Loser drauf hast und jeder sagt, oh wow, der ist so desperate, mit dem sicher nicht. Dann lässt du los, bist für dich im Klaren, gehst auf die Tanzfläche tanzen, willst eine gute Zeit mit deinen Freunden und Freunden haben, ist dir egal, ob dich jemand cool findet und plötzlich steht jemand da und sagt, wow, das Selbstbewusstsein, diese Klarheit, wow, ich habe mich in dich verliebt zum Beispiel. Bei der Sinnsuche ist es genau dasselbe. Wenn du wirklich wie verrückt suchst, siehst du nicht die Zeichen. Und ich sage den Leuten immer, hör auf mit der Suche, sondern beginne Fragen zu stellen. Und zwar, sieh dir dein Leben heute an, sieh dir die Probleme dieser Welt an und schau, was nervt dich wirklich in der Welt. Und welches Problem soll es in 20 Jahren nicht mehr geben für die Kinder, die dann geboren werden? Dann weißt du ganz genau, was deine Mission ist. Weil irgendwas gibt es. Das andere ist, frag die Menschen in deinem Umfeld, die dir nahe sind, die dich mögen, die dich lieben, die dich so über einen Zeitraum von 5 bis 10 Jahren schon kennen und frag die mal, was denken die, was deine Bestimmung ist? Weil als ich irgendwann zu meiner jetzt heutigen Frau gesagt habe, Schatz, jetzt weiß ich es, das ist meine Aufgabe, sah sie mich an und sagt, ja, habe ich immer gewusst. Also, also dafür musst du jetzt zu dem Coaching, so quasi, da musstest du jetzt dafür 2 Wochen weg, irgendwie nach China. Ja. Das heißt, die Menschen um dich herum sehen in dir immer mehr als du selbst. Immer. Dann gibt es noch einen Zugang. Welcher Erwachsene müsstest du werden, damit dein 14-jähriges Ich richtig stolz auf dich ist? Als du damals 14 Jahre alt warst in der Schule, wer musste bei dir in der Schule reinkommen, damit du sagst, wow, geilster Typ auf der Welt. Werde dieser Mensch. Ich bin heute der Erwachsene, den ich mir als Kind gewünscht hätte. Mhm. Das sind so einige Zugänge dahin. Und das Wichtigste ist auch manchmal zu verstehen, vielleicht brauchst du nicht diesen einen Riesensinn, weil vielleicht brauchst du noch ein paar Jahre am Buckel, damit dich das findet. Vielleicht ist es einfach das, was du jetzt machst, gut zu machen. Stolz drauf zu sein. Früher hat man Menschen gehabt, vor über 70 Jahren, die sind nicht im Büros gesessen, die haben am Feld gearbeitet, die haben ihr Tageswerk vollbracht. Die haben die ganzen Samen eingepflanzt und haben gehofft, dass die Ernte gut wird. Die sind am Abend zu Hause gesessen mit der Familie bei einem Abendbrot und haben gesagt, das war heute ein richtig gutes Tagewerk. Ich glaube, wir müssen auch mal wieder lernen, stolz zu sein auf das, was wir noch den ganzen Tag tun. Natürlich muss uns bewusst sein, das, was ich gerade mache, wie wirkt sich das auf das Leben anderer Menschen aus? Du kannst ja U-Bahn-Fahrer sein und dir bewusst sein, weil du deinen Job gut machst, kommen Leute pünktlich in die Arbeit. Das kannst du dir als Bäcker denken, das kannst du dir als jemand denken, der in der Bank arbeitet. Ich würde mal beginnen, im täglichen Tun den Sinn zu entwickeln und zu verstehen, auch wenn ich jeden Tag vorm Computer sitze und Zahlen eintippe, wem bringt das etwas? Wer kann damit weiterarbeiten? Das heißt, du connectest dich mal damit, dass du nützlich bist für die Welt. Dann stell diese Fragen den Menschen um dich herum, dich selbst, habe ich gerade ausgeführt. Und dann musst du schon schauen, wo ist die Freude? Was kannst du stundenlang machen, was anderen schwerfällt, was aber für dich nicht wie Arbeit oder Anstrengung ist? Das ist wirklich, es sind mehrere Zugänge, die du brauchst.
Das ist ein Ausprobieren auch, oder?
Also, es ist ganz viel Ausprobieren.
Ich habe gesehen, du hast über 40 Jobs gemacht.
Ja, ja. Also ich sage jedem 20-Jährigen nach der Schule, die ersten 10 Jahre nach der Schule musst du probieren. Mhm. Bis du 30 bist, probier aus, geh raus.
Richtig.
Alles, geh kellnern, mach dieses, jenes, schau, was du auch nicht willst. Die meisten Leute wissen, die alle sagen zu mir, ich weiß nicht, was ich will. Sag ich, weißt du, was du nicht willst? Nee. Sag ich, ja, weil du nichts probiert hast. Mhm. Geh mal arbeiten, vielleicht merkst du, dass Kellnern für dich cool ist. Und das Schlimmste, was du nur machen kannst, ist, wie verrückt danach suchen. Also wenn du wirklich wie verrückt danach suchst, verschließt du all deine Wahrnehmungssensorik-Tools und du bist gar nicht mehr dafür offen, neue Dinge zu probieren. Und du musst neue Dinge probieren. Ich habe als Kind gestottert, heute stottere ich auf Bühnen. Hättest du mir gesagt, dass ich als Stotterer auf Bühnen stehe, hätte ich gesagt, Alter, spinnst du? Meine größte Angst. Musste ich auch erst reingestoßen werden und mich dem auch mal stellen und es probieren und merken, geil, funktioniert.
Du hast gesagt, deine größte Angst, was ich oft wahrnehme, ist, dass gerade dort, wo unsere größte Angst ist, dass wir dort hinschauen müssen und dann lernen dürfen, diese Angst zu spüren, sie anzunehmen und durch diese Angst hindurchzugehen. Weil auf der anderen Seite der Angst, da wartet der blaue Himmel mit der schönen Sonne. Ist das auch, wahr?
Das ist wie, als ich zu ihr hochgefahren bin. Was die Leute hier nicht wissen ist, wenn man zum Patrick kommt, gibt es da so eine Straße, die wird immer enger.
Und ich
Ein Weg, Entschuldigung.
Ein Weg, oder?
Ja, ein Weg, also eine Zufahrtsweg, Zufahrtsstraße. Und ich habe so ein Mietauto bekommen, das ist ja noch überdimensioniert, das wollte ich gar nicht. Und ich bin auf dieser Straße gefahren und rechts geht's runter. Und ich hatte echt Panik, ich hatte richtig Schiss. Ich habe mir gedacht, what the fuck? Habe das Auto irgendwo geparkt und habe mir gedacht, ob das heute noch was wird. Ich hatte richtig Angst, da runter zu stürzen. Und dann gehe ich den Weg rauf und stehe gerade im Paradies bei dir. Mhm. Und das, was du gerade beschrieben hast mit diesem durch die Angst gehen, es gibt natürlich Ängste, die sind lebensbedrohend. Also wenn ein Löwe vor dir steht, renn um dein Leben. Aber
nee, bleib stehen, nicht rennen. Wenn,
nicht.
Du hast keine Chance. Wenn ein Löwe, ich war jetzt schon ein paar Mal in Afrika und was die mir immer gesagt haben, falls ein Löwe kommt, wenn du rennst, bist du kaputt. Du kannst auch nicht auf den Baum hoch,
weil
ein
Löwe
kann ja auch auf den Baum. Einfach stehen bleiben, ganz entspannt.
Wirklich.
Wenn du das schaffst, boah, stell dir vor.
Du
bleibst einfach bei dir in der Mitte. Guckst auf den Boden, schaust ihm nicht in die Augen.
Okay, aber du wirst jetzt nicht durch den Löwen durchgehen. So.
Ja.
Aber es gibt so wirklich lebensbedrohende Ängste, die sind okay, also rennen von einem Feuer weg und so weiter. Aber ich weiß nicht, ich habe festgestellt, die meisten Sorgen in meinem Kopf sind nie eingetroffen. Die meisten Ängste, die ich hatte über die Zukunft, das ist nie passiert. Und da muss man sich halt wirklich bewusst werden, ist das nur eine Angst in meinem Kopf? Was ist wirklich die Angst? Die meiste Angst der Menschen ist, dass dich jemand auslacht. Dass du irgendwas nicht hinbekommst und Leute sagen, ah, schau dir den Idioten
an. Angst vor Ablehnung.
Ja, Angst vor Ablehnung. Und solange das die Angst ist und du weißt, es ist nicht lebensbedrohend, macht es wirklich Sinn, sich dem zu stellen. Es hört sich wirklich an wie so ein Instagram-Spruch, aber es ist wirklich die Realität. Also meine Frau und ich haben letztens gesprochen und haben gesagt, diese ganzen Kalendersprüche, die irgendwie stimmen die schon. Und die einzigen, die sagen, das stimmt nicht, sind die Menschen, die halt nie auf ihrem Pfad des Lebens gegangen sind.
Ja, du hast recht, es gibt super gute Kalendersprüche. Ich denke aber, der Punkt ist, wenn ich einen Gedanke lese und ich glaube, ich habe ihn verstanden, dann heißt es noch lange nicht, dass ich ihn wirklich verstanden habe.
Man muss es auch erleben.
Das ist der Punkt. Weisheit kann man nicht nur einfach intellektualisieren und verstehen, sondern man muss es verkörpern. Man muss es mit Geist durchdrungen haben, mit Herz berührt haben.
Ja.
Und dann ist es da. Und dann passiert die Veränderung. Weil es gibt noch so viele Leute, die schlaue Sprüche lesen auf Instagram oder irgendwo und nichts passiert. Ja, warum passiert nichts? Weil die glauben, sie verstehen es, aber sie haben es doch nicht verstanden.
Ja, das ist der Unterschied zwischen Wissen und Weisheit.
Mhm.
Also das ist so wie, wenn dir jemand großartig erzählt, ach, weißt du, also ich weiß noch, als ich das erste Mal verknallt war, als Kind. Und jemand, ja, es ist deine erste Liebe. Und dann war das vorbei, so mit 14, 15, keine Ahnung, wie alt man da ist. Oh Gott, ich werde nie wieder eine finden, habe ich mit 14 gesagt. Natürlich schon Erwachsene nehmen Lachen ein bisschen und sagen, hey, wird schon wieder. Und du hast das Wissen, dass es wird, aber du brauchst die Weisheit, es ein paar Mal zu erleben, bis du merkst, okay, Herzschmerz geht vorbei. Und es stimmt, also wir haben so eine überinformierte Welt, wo ganz viel Wissen da ist, das aber wirklich nichts bringt, wenn du nicht die Lebenserfahrung damit verknüpfst, also wenn du wirklich nicht diese Weisheit hast. Also Trauer zu verstehen, wie du damit umgehst, mit Ärger umzugehen, mit Liebe umzugehen, dass Verliebtsein nicht Liebe ist, verstehst du ja auch erst, wenn du den Prozess gegangen bist.
Bevor ist es unmöglich ist.
Vorher hast du das Wissen in einem Buch vielleicht.
Mm. Ja. Wenn du heute, Ali, auf die Gesellschaft schaust, auf die Arbeitswelt, die Gesellschaft, mit all dem, was gerade aktuell so passiert, wie siehst du die Welt aktuell gerade? Wir leben also in sehr dynamischen, unsicheren Zeiten, würde ich auch sagen. Ja. Nichts ist mir wirklich sicher. Nicht mal unsere Demokratie, sage ich immer so schön. Das alles verändert sich. Wie schaust du auf die Welt und was nimmst du damit?
Also ich sage jetzt etwas, was viele irritieren wird. Aber wir steuern gerade genau auf die richtige Welt zu. Wir haben uns eine Welt erschaffen durch die Industrialisierung, die uns Sicherheit vorgespielt hat, die nie da war. Wir haben die Menschen so entfremdet von ihrem schöpferischen Wesen, haben sie zu Angestellten gemacht. Und ich sage jetzt nicht, dass Angestellte in einem Unternehmen schlimm ist, absolut nicht. Aber diese Denke, Staat muss sich um mich kümmern, Arbeitgeber muss sich um mich kümmern, irgendwer andere wird es richten. Wir haben unfassbar schnell in der Nachkriegszeit für Wohlstand gesorgt. Und die Menschen wissen gar nicht mehr, wie sie das Ärmel hochkrempeln und sagen, wir erschaffen uns selber neu. Der Mensch wurde nicht geboren, dass er in Wohlstand irgendwo chillt in der Ecke. Der Mensch wurde geboren, damit er oder sie für sich ein Leben erschafft, wo du das Gefühl hast, ich erschaffe es selbst. Und wir haben jetzt eine Welt, das Bildungssystem bricht. Die Arbeitswelt bricht. Menschen wollen nicht mehr so arbeiten wie früher. Das Finanzsystem in vielen Bereichen, viele sagen, wem bringt das jetzt wirklich was? Kapitalismus? Ja, nein. Es gibt so viele Fragezeichen. Die Menschen,
Künstliche Intelligenz, Kriege, Konflikte, Polarisierungen.
Viele wissen gar nicht, wie toll die Demokratie ist, weil sie nicht die Zeit davor erlebt haben. Die EU zum Beispiel oder überhaupt Europa ist das größte Friedensprojekt aller Zeit. Wir haben seit 70 Jahren Frieden in Europa, weil man in der Nachkriegszeit gesagt hat, wir sollten so viel Handel miteinander machen, dass wir uns nicht mehr die Köpfe einhauen.
Gehabt, müssen wir sagen. Leider.
Muss man sagen. Und wenn du das Leben ein bisschen ansiehst, es gibt immer Downphasen, wo Systeme brechen, auch im privaten Leben eine Beziehung bricht. Du versuchst am Alten festzuhalten, merkst, du musst eine Entscheidung treffen, willst du Teil des neuen Spiels sein oder des alten. Und wir lernen jetzt gerade global, was sind die neuen Spiele? Verbundenheit, aufeinander achten, wie viel brauchen wir wirklich? Brauchen wir diesen Turbo-Konsum? Wir stellen uns gerade so viele Fragen und je mehr das System oder diese Welt gerade unsicherer wird, umso mehr beginnen auch Menschen aus der Mitte, die bis jetzt gesagt haben, ach, ich lehne mich zurück, am Abend im Fernsehen spielst du was Nettes, ich gehe auf Netflix. Sogar die beginnen drüber nachzudenken.
Beginnen sich die Fragen zu stellen. Ja.
Genau. Und deshalb weiß ich, dass wir jetzt einen Prozess haben werden, die nächsten Jahre, nächste Dekade, der sehr schmerzhaft wird für viele Menschen. Aber wir werden das wie so eine Art Rebound-Effekt nehmen, wie damals Menschen danach gesagt haben, oh Gott, was da mit den Nazis war, das soll nie wieder sein. Wie schaut Frieden für viele aus, wie wir heute diesen Wohlstand haben? Das war nichts anderes als eine Antwort auf diese schlimme Zeit damals. Und wenn ich heute die Welt ansehe und wenn du die Mechanismen der Welt ein bisschen kennst und der Geschichte, es wurde immer besser. Aber es gab immer Phasen, die so schlimm waren. Wir hatten mal Sklaverei. Wir hatten nicht mal Wahlrecht für Frauen vor 100 Jahren in Europa. Das ist eine Katastrophe. Es musste immer gekämpft werden, es musste immer Systeme brechen, es mussten immer schlimmste Krisen sein. Und weißt du, wenn ich jetzt sage, die Zukunft wird super, ist es dasselbe, wie wenn ich sage, die Zukunft wird schlimm, weil beides ist eine Illusion. Ich glaube, das Einzige, was wir haben, ist unsere Handlungsfähigkeit jetzt. Für die, die das ein bisschen verstehen, ist, die Schwingung der Erde verändert sich gerade. Wir kommen gerade auf ganz andere Bewusstseinsebenen. Deshalb ist es gut, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, auch die du nämlich so viel in die Welt bringst. Da bin ich dir wirklich dankbar, dass du das machst.
Vielen Dank.
Wir brauchen Menschen mit einer ganz anderen Bewusstseinsebene, die sich nicht aktuell in den jetzigen, hitzigen Diskussionen verlieren. Wir brauchen komplett bewusste Menschen, die nicht auf diesen Wahnsinn einsteigen. Also ich trainiere das seit über 10 Jahren meines Lebens. Wenn Menschen zu mir sagen, alles wird schlimmer, habe ich Gott sei Dank diesen Blick zu sehen, ja, die Welt ist hässlich, aber sie ist auch wunderschön zur selben Zeit und zwar gleichzeitig.
Gleichzeitig.
Und das halten viele nicht aus. Die sagen, wie kannst du so positiv sein, obwohl das passiert? Sage ich, natürlich ist es schlimm, aber ich kann zur selben Zeit auch liebevoll zu meinen Nachbarn sein. Ich sage den Menschen immer, die Leute sagen immer, es ist so wenig Respekt in der Welt. Dann sage ich, dann sei selber respektvoll. Ja, es ist so wenig Liebe in der Welt. Ja, dann fang damit an. Mhm. Bei dir im Freundeskreis, bei dir im Haus. Geh zum Nachbarn und sag, schön, dass es dich gibt. Mhm. Ja, warum? Sage ich, dann hast du diese Verbundenheit. Dann brauchst du sie nicht im Fernsehen suchen. Und ich mache mir keine Sorgen um die Zukunft. Je nachdem, was man aktuell über das Klima und diese ganzen Thematiken hört, ja. Ich habe 2 kleine Kinder, das heißt, ich hätte jeden Grund, mir Sorgen zu machen.
Wie alt sind deine Kinder?
9 Monate alt und 5 Jahre alt.
Okay.
Seit heute.
Wow. Happy Birthday.
Ja, total, ist total cool. Ist wirklich das Schönste auf der Welt. Und ich mache mir um deren Zukunft keine Sorgen, weil ich weiß, wenn ich sie als Vater mit den richtigen mentalen Modellen in die Welt bringe.
Gut vorbereitest, ja.
Genau, dann werden sie Teil der Lösung sein, um diese Welt besser zu machen. Wir brauchen mehr von diesen Menschen, die bewusst in die Welt gehen. Deshalb, wenn Menschen zu mir sagen, wie kannst du Kinder in der Welt setzen, sagen, eigentlich müssten es noch viel mehr sein. Und deshalb, wie schaue ich auf die Welt? Es ist ein logisches Produkt von dem, wie wir die Dankbarkeit der letzten Dekaden haben schleifen lassen. Menschen haben die Dankbarkeit und die soziale Innovation vergessen. Wenn die Maschinen besser werden, ich bin selber Softwareentwickler, ich weiß, was KI kann, wenn die Maschinen besser werden, müssen wir bessere Menschen werden. Und auf das steuern wir zu und es braucht immer einen Bruch, damit danach das Licht durchkommt. Ja, wieder so ein Kalenderspruch. Aber es stimmt wirklich. Also ich mache mir um die Welt überhaupt keine Sorgen. Ich weiß nur, es wird richtig hart, es wird dreckig, es wird manchmal auch ein bisschen schmutzig werden und wir müssen lernen, das auszuhalten. Und aber auch schöpferisch unseren Beitrag dazu teilen, ja, dass wir natürlich die Dinge besser machen.
Ja. Ja, was du sagst, bin ich voll bei dir, dass wir lernen müssen, dass beides gleichzeitig passiert.
Klar.
Ich glaube dafür braucht es so einen inneren Entwicklungsgrad, das auch sehen zu können und das auch halten zu können in dir. Ja? Dass wir uns nicht verlieren im blinden Pessimismus, weil blinder Pessimismus ist gefährlich. Oder wenn ich nur ständig Wunschdenken habe und denke, ja, alles kommt schon gut, dann sehe ich die Probleme nicht mehr.
Genau, das ist
und
auch
dann
nicht
wachen
gut.
Wir einmal auf eines Tages und sind am Arsch. Genau. Und genauso schlimm ist es aber, wenn ich pessimistisch werde, weil dann schade ich ja in mir nur selbst und ich vergifte nicht nur mich, sondern auch mein Umfeld damit. Das heißt, ein gesunder Realismus, wo ich einfach sehe, ja, da gibt es verschiedene Zukunftspotenziale, verschiedene Möglichkeiten, Dunkelheit und Licht und alles ist gleichzeitig da und ich will Teil der Lösung sein.
Finde ich auch ganz schön. Und es ist auch intelligent, das zu machen, weil wenn du nur pessimistisch durch die Welt gehst, hast du weniger Kraft. Das wissen wir aus Studien, Untersuchungen. Menschen, die optimistisch sind und zwar realistisch optimistisch, sie sehen die Optionen, sie nutzen die Tools, sind Menschen, die einfach mehr Energie haben. Du bist optimistisch, einfach hast viel länger Energie, du hast viel länger Kraft. Du kannst auch andere Menschen mitnehmen. Also wenn du pessimistisch bist, du kannst als Pessimist auch andere Menschen mitnehmen, aber halt in einer Abwärtsspirale. Mhm. Und ich habe mal so einen Spruch gehört, wo jemand gesagt hat, ich bin realistischer Optimist, weil für Pessimismus ist es viel zu spät.
Ja,
es ist viel zu spät für Pessimismus.
Es ist zu spät.
Aber muss ich weißt du, ich mache mir auch mal ab und zu Gedanken, Sorgen und Dinge, ganz klar. Allerdings weiß ich, dass das alles immer nur Optionen sind.
Was sind deine zwei größten, sagen wir, Sorgen oder so die zwei größten dunklen Momente, die du sehen könntest, die auf uns zukommen? Und vielleicht, wenn du die kurz teilen magst, dann auch schaust, was sind denn drei richtig geile Ereignisse oder einfach, was sind drei geile Punkte, Elemente von der Zukunft im Jahr 2040?
Okay, 30, also, 40, so. Also die zwei wirklichen Sorgen. Das ist wirklich, wenn auch der letzte Mensch auf diesem Planeten die Hoffnung aufgibt, dass es gut wird. Also wenn du dann wirklich so eine ganze Gruppe von Menschen hast, ein ganzes Land, wo jeder nochmal sagt, shit, das wird nichts. Ich bin mir meines Nächsten selbst. Also wenn wirklich auch der Letzte die Hoffnung aufgibt. Das ist so ein Schreckensszenario, wo ich mir denke, okay, also wenn niemand mehr irgendwie sagt, hallo.
Ja, eine gute Vision.
Genau, ja. Also wenn du wirklich keinen mehr hast, der so denkt, dann glaube ich, wird es sehr dunkel. Das ist das Erste. Das zweite Bild ist, wenn die Diktatoren wirklich diesen roten Knopf zünden. Den es gibt, wo du dir denkst, Leute, ganz ehrlich jetzt, hey, kommt's. Come on. Also das muss jetzt nicht wirklich sein. Ja. Das sind wirklich so zwei Dinge, aber das andere ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ja dieses Riesenglück, dass ich in Schulen bin. Mhm. So, jetzt bist du in Schulen und hast mit Kindern zu tun. Und ich gehe nicht in Privatschulen, ich gehe in ganz normale öffentliche Schulen in Deutschland, Österreich, auch ab und zu in der Schweiz schon gewesen. Ich habe mit Jugendlichen zu tun gehabt, die in Bangladesch, die in den Slums aufwachsen. Und wenn du mit Jugendlichen zu tun hast, und dir heute ansiehst, über was die heute in den Schulen diskutieren. Du gehst zu 13-Jährigen und die machen Klassenprojekte zum Thema, wie gehen wir mit Mobbing um? Wie schauen wir drauf, dass Gleichberechtigung ist? Ich mache Umfragen in Klassen und frage die Kinder, was ist das größte Problem, das es nicht mehr geben sollte? Ja, die ganzen Nazis, mehr Gleichberechtigung, unser Klima. Du gehst in Schulen und siehst, was die dort tun, was in meiner Jugend mit 13 Jahren absolut nicht am Plan war.
Ja, ja.
Du sprichst mit diesen.
Sie sind umdenken schon.
Genau, sehen anders. Massiv. Du redest mit jungen Menschen und auch Lehrern und Lernen in Schulklassen, wo du weißt, dass diese Jugendlichen in 10 bis 15 Jahren die Erwachsenen der Welt sind. Mhm. Die haben ein ganz anderes Mindset. Mein Mindset in der Schule war noch Leistung, 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 Leistung und danach ein sicherer Job irgendwo. Am besten bis zur Rente, bis zur Pension. Mhm. So mein Mindset. Mhm. Und so sind die Erwachsenen auch geworden. die heute an der Welt zerbrechen. Mhm. Heute siehst du Jugendliche, die ganz anders denken. Wenn du dir anschaust, wer geht auf die Straße demonstrieren für Black Lives Matter, für Freiheit im Iran, dann sind es junge Menschen. Man muss diesen jungen Menschen nur Zeit geben, auch Erwachsene zu werden. Und das heißt, meine Zukunftsoptimismus, du hast, glaube ich, 2040, 2050 gesagt.
40, sagen wir es, 40, 30, 40.
Wir haben jetzt 2024. Das ist, jemand, der heute geboren wird, ist dann 16 Jahre alt. Jemand, der heute 10 Jahre alt ist, ist dann 26. Mhm. Das ist ein junger Erwachsener. Wir werden eine ganz andere, geile Welt haben. Die Probleme werden da sein, aber die Menschen, die damit umgehen, haben ein ganz anderes Mindset ganz früh bekommen. Wir haben Jugendliche, die natürlich auch an der Welt heute zerbrechen, das stimmt. Aber ich bin pro Jahr in 50 bis 60 Schulen in ganz vielen Ländern. Und ich werde immer in die schwierigen Schulen geholt. Mhm. Und dann gehst du dort, entwickelst die, siehst, was da plötzlich los ist, bist, wenn du schon in der Stadt bist, auch mal in einer anderen Schule, die nicht so schlimm ist, offiziell. Und du siehst, über was die heute reden, was die für Diskussionen haben. Dann durch Social Media sind sie alle connected. Es gibt viele, für die Social Media nicht cool ist, aber für andere ist es Gold wert, weil sie sich miteinander connecten und merken, ich bin nicht allein in diesem Movement. Ich schaue da an in Deutschland, als das mit der AfD hochgekommen ist. Millionen Menschen auf den Straßen. Das ist ein Movement, das ist unfassbar. Auch Menschen aus der Mitte, auch Jugendliche. Und deshalb muss man den Menschen Zeit geben, erwachsen zu werden, den Jugendlichen. Bis dahin wird es hart. Und das Zukunftsbild für 2040, 2045 ist, da werden wir einen Change erleben. Da werden wir eine ganz andere Veränderung des Mindsets merken, und zwar bei Erwachsenen,
ja,
die heute die Kinder sind.
Die Kinder sind, klar.
Und da machen wir keine, also das ist ja der Grund, warum ich mir keine Sorgen mache. Mhm. Ich habe diese Berechnung schon oft angestellt, habe gesagt, die Leute heute lernen das, okay, in 10 bis 20 Jahren dürfen sie diese Entscheidungen treffen, okay. Das heißt, die mit dem Mindset sind in 20 Jahren eigentlich die, die das dominieren werden, und zwar die, die heute das lernen. Und deshalb ist auch so wichtig, so Lehrer und Lerner zu haben wie dich, die im Internet schon all dieses Wissen mitgeben, auch jungen Menschen, die das wahrscheinlich konsumieren werden. Und mein Zukunftsszenario ist, wir werden eine Welt haben, sage ich dir, 2040, 2050, wenn du dann geboren wirst, zum Beispiel in Europa, dann wird sich die Frage gar nicht stellen, habe ich das falsche Geschlecht, habe ich die falsche Hautfarbe, habe ich den falschen Vornamen. Die Themen sind das ist ausdiskutiert. Es ist
gut, wenn es ausdiskutiert wird.
Es ist ausdiskutiert, es ist erledigt. Ist
auch über too much.
Es ist too much. Es ist ausdiskutiert, es ist erledigt.
Ist gut,
du bist da, ist schön, dass du als Mensch da bist. Ja,
super, mega.
Wir werden auch bis dahin ganz andere Tools etabliert haben, um über Potenziale zu reden.
Ja, klar.
Ja, also auch diese Tools, die bisher ein bisschen belächelt werden, werden ganz andere sein. Und ich hoffe, dass Lehrer wie du danach es viel mehr geben wird, auch in Schulen. Dass es welche gibt, die über Mystik reden, die über Spiritualität reden.
Auf jeden Fall. Das ist eine unserer drei Säulen im Human Elevation Institut, dass wir Mystik, also ich sage jetzt auch säkulare Spiritualität, ist auch ein Begriff. Also dass wir einfach mal die Religionen, weißt du, dass wir die beiseite schieben.
Danke.
Religion hat uns alles einen Wert, ja, aber ich glaube, wir müssen über die Religion uns hinauswachsen, also postreligiös werden. Und den Kern von allen Weisheitstraditionen in der Tiefe erkennen. Und ein große Säule von uns für die nächsten 10 Jahre vom Human Elevation Institute ist auch in die Bildung zu gehen. Ich angefangen hier in der Schweiz, Universitäten. Und dann, ja, diese Arbeit da einzubringen, ist ganz wichtig, ja.
Es gibt auch immer mehr, die genau das brauchen. Ich bin bei so vielen Leadership-Events dabei. Und dann, wenn dort irgendeiner plötzlich über Liebe spricht, alle Augen gehen auf. Love and Business.
Ja.
Du, ich hab heute danach eine Keynote für 300-400 Führungskräfte hier in der Schweiz, so richtig alte, traditionelle Menschen. Und ich habe im Vorgespräch zu dem, der mich eingeladen hat, gesagt, über was soll ich denn sprechen? Sagt er, ich habe mal mitbekommen, Sie reden über Liebe und Menschlichkeit in der Businesswelt. Können Sie das machen? Sag ich, sind die dafür bereit? Sagt er, mir ist egal, ob die dafür bereit sind, die brauchen das.
Aha.
Und es ist, glaube ich, wichtig, das zu sehen, die Welt ist dafür bereit, immer mehr.
Mega wichtig. Ja, geil. Ja, Ali, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich könnte mit dir noch stundenlang weiter hier sprechen. Vielleicht noch zum Abschluss. Jetzt hast du die Möglichkeit hier nochmal so etwas, was dir auf dem Herzen liegt, zu teilen mit all den Leuten, die zuhören von überall, Deutschland, Österreich, Schweiz. Was ist eine wichtige Botschaft, die du teilen möchtest noch? Und vielleicht... Ich stelle auch manchmal die Frage, stell dir vor, du hast ein Plakat und du kannst dieses Plakat designen und überall ist es an Times Square, New York, Brasilien, Rio de Janeiro. Und das ist eine Botschaft, die du verpacken möchtest, die wichtig ist. Was ist diese Nachricht?
Ja, kann ich dir sagen. So wie du bist, bist du mehr als gut genug. Du musst nicht repariert werden, sondern dich nur daran zurückerinnern, wer du wirklich bist. Und im Zweifel sei nett zu anderen Menschen.
Ja.
Das würde ich denen sagen.
Schön, schön. Wo können die all die Leute dich finden? Wo bist du unterwegs?
Also jemand mit so einem komischen Namen wie ich, Ali Malocci, findest du schnell. Ja, ich habe eine Website, die relativ gut besucht ist, Instagram. Auch auf LinkedIn. Also auf LinkedIn und Instagram sind die einzigen Channels, wo ich auch wirklich das kontrolliere immer wieder. Hm. Wenn ihr mir E-Mails schreibt, ich lese sie nicht, macht meine Assistentin. Einmal die Woche bekomme ich Infos, wer mir geschrieben hat. Aber es ist Social Media, ganz klassisch Social Media.
Geil. Cool, ich werde alles unten in die Shownotes packen, Ali.
Danke
vielen
dir.
Vielen herzlichen Dank, dass du den Weg hier auf dich genommen hast. Und ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg auf deinem Weg weiterhin.
Danke dir vielmals, weil du das machst. Das ist so wichtig, was du tust. Danke.
Danke.
Geil.
Danke, dass du bis zum Schluss dabei warst. Wenn dir diese Episode gefallen hat, lass gerne einen Daumen da und schreib auch gerne deine Gedanken in die Kommentare. Falls du unseren neuen YouTube-Kanal noch nicht abonniert hast, dann lass gerne ein Abo da. Du findest den Podcast auch auf Spotify, auf iTunes. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Episode. Macht's gut, dein Patrick. Bye, bye.